Daniel Glattauer. Geschenkt. Gelesen von Heiko Deutschmann. Hörbuch Hamburg Verlag, 2014. Kapitel 1. Manuel. Meinen Sohn hätte ich mir anders vorgestellt. Ich blickte manchmal vom Bildschirm auf und tat so, als würde ich nachdenken. Eigentlich beobachtete ich aber Manuel, nämlich dabei, wie er sich unbeobachtet fühlte, und er sah gar nicht souverän dabei aus. Ich hielt es offen gestanden für eine Zumutung, dass er Manuel hieß, eine Zumutung ihm und mir gegenüber. Warum hatte man mich nicht gefragt? Ich hätte Manuel nicht zugelassen. Ich hätte Manuel verhindert, Manuel den Namen jedenfalls. Manuel den Menschen, was soll ich sagen, das war eben höheres Schicksal. Mein Schicksal war regelmäßig eine Spur zu hoch für mich. Okay, wenn es wenigstens jemals oben geblieben wäre, aber nein, irgendwann kam jedes meiner höheren Schicksale zu mir herunter und sagte guten Tag. In diesem Fall in Form meines 14-jährigen Sohnes. Der 10. Tag mit Manuel an meiner Seite verlief unspektakulär, wie beinahe alle Montage in diesem Jahr. Dienstage eigentlich auch. An Mittwochen nahm ich mir oft frei, und der Rest der Woche verging irgendwie automatisch. Die Bedeutung dieses Montags erschloss ich mir erst sehr viel später, und da habe ich durchaus Hochachtung vor meinem 43 Jahre alten und von Alkohol empfindlich getrübten Gedächtnis, dass es in der Lage war, im Nachhinein so viele Bilder und O-Töne zusammenzutragen, die meisten von meinem Sohn, der bei mir im Büro saß und Schulaufgaben machte oder zumindest so tat. »Und, kommst du zurecht?« fragte ich. »Warum soll ich nicht zurechtkommen?« Vielleicht waren alle 14-Jährigen Vollpubertären mit Graswuchs über der Oberlippe und einer Stimmlage zwischen unsachgemäß bedienter Violine und vergammeltem Bass so abweisend? Keine Ahnung, mich nervte es jedenfalls. Ich will nicht wissen, warum du nicht zurechtkommen sollst. Ich will wissen, ob du zurechtkommst oder nicht, erwiderte ich. Wer hat behauptet, dass du wissen willst, warum ich nicht zurechtkommen soll? Fragte er. Er fragte es deshalb, weil er wusste, dass ich mich auf so eine stumpfsinnige Diskussion sicher nicht einlassen würde und dass unser Dialog damit beendet war. Eines der Probleme in meiner noch ziemlich neuen Beziehung zu meinem Sohn war nämlich, dass mich Manuel nicht ausstehen konnte. Das erklärte auch all die trüben, leeren und über der Gähngrenze gelangweilten Blicke, mit denen er mich nun schon die zweite Woche bedachte. Sie spiegelten nur wieder, was er sah. Mich. Hätte er gewusst, dass ich sein Vater war, hätte er mich zwar wahrscheinlich auch nicht gemocht, aber er wäre vielleicht gnädiger zu mir gewesen. Nein, er wusste es nicht. Und ich wusste es offen gestanden auch erst seit wenigen Wochen. Alice. Im Frühsommer hatte mich Alice angerufen und bedauert, dass wir überhaupt keinen Kontakt mehr hatten. Ob wir uns nicht wieder mal treffen wollten, sie hätte jede Menge Neuigkeiten. Mit Alice hatte ich eigentlich nicht mehr gerechnet. Mit Tanja, mit Kathi, mit Brigitte, vielleicht mit Corinna, ja eventuell sogar mit Sonja, aber nicht mit Alice. Ich hätte auch niemals gedacht, dass es ihr noch in diesem Leben leid tun könnte, keinen Kontakt mehr zu mir zu haben, nach ihrem damaligen Abgang. Aber so konnte man sich in den Menschen täuschen, in den Frauen sowieso. Da war ich gewissermaßen ein Naturtalent. »Ja, sicher treffen wir uns gerne. Wo?« fragte ich. »Am besten bei mir«, sagte sie. »Am besten bei mir.« Diese Worte übten eine ziemliche Faszination auf mich aus. Und wenn Männer es schaffen, hier nicht in eine ganz bestimmte Richtung zu denken, noch dazu im Frühsommer, in dem sie überdies gerade ungebunden sind, dann herzlichen Glückwunsch. Ich schaffte es jedenfalls nicht. Um die 3 Tage bis zu der Verabredung zu überbrücken, kramte ich die alten Fotos von Alice hervor, von unserem Wochenende in Hamburg, und ich hoffte, dass sie nicht mehr als 0,5 Kilo pro Jahr zugenommen hatte. Mit 7,5 Kilo mehr könnte ich leben. Wir hatten übrigens nur dieses einzige Hamburg-Wochenende gemeinsam verbracht, denn ich war damals noch mit Gudrun verheiratet gewesen Und Gudrun war im ungefähr 7. Monat schwanger mit Florentina, was Alice beim Rückflug aus Hamburg zu meinem Leidwesen spitz gekriegt hatte, weil ich immer dann, wenn ich Angst habe, sozusagen ein offenes Buch bin. Und ich habe beträchtliche Flugangst. Ich kann niemandem verübeln, falls er jetzt denkt, dass ich ein Riesenarschloch war oder sogar noch bin. Aber es ist eben nicht immer alles so, wie es aussieht, selbst wenn es verdammt danach aussieht. Doch zurück zum Wiedersehen mit Alice. Eigentlich genügten mir die paar Sekunden an der Türschwelle, um zu erkennen, dass ich mich umsonst rasiert hatte. Ich brauche jetzt also gar nicht groß zu schildern, wie fantastisch man 15 Jahre später noch immer aussehen konnte und wie gut es einem zu Gesicht stand, wenn man schnurgerade seinen Weg gegangen war, weil das im Fall Alice für mich leider überhaupt keine Rolle mehr spielte, da ich keine Rolle mehr für sie spielte. Sie hatte Medizin fertig studiert und arbeitete bei sowas wie Ärzte ohne Grenzen, nur insofern dann doch begrenzt, als die ausschließlich Projekte in Afrika betreuten. Und Alice war gerade auf dem Sprung nach Somalia, wo sie ab September ein halbes Jahr lang einen neuen Stützpunkt aufbauen sollte. Das musste sie ausgerechnet mir, den sie nach einer Wochenendaffäre vor 15 Jahren zum Teufel geschickt hatte, ganz dringend berichten. Ich wusste nur noch nicht, warum. »Und Gary, was machst du so?« fragte sie. Das war doppelt beleidigend. Gary hieß, dass ich in ihren Augen für Gerold noch immer nicht reif genug war. Und »was machst du so?« klang ganz danach, dass sie mir nicht zutraute, etwas mehr als nur so zu machen. So ins Blaue, so aus dem Ärmel, so nebenbei. Vermutlich sah man es mir an. »Ich bin noch immer Journalist.« Aber nicht mehr bei der Rundschau, sondern bei einer kleineren Gratis-Zeitung. Die wirst du nicht kennen. Ich betreue dort das Ressort Soziales. Soziales? Das finde ich wunderbar, sagte sie. Ja, wunderbar. Und wo habt ihr eure Redaktion? Fragte sie. In der Neustiftgasse. Und hast du da ein eigenes Büro? Ich fand mein Leben ja auch nicht gerade spektakulär. Aber eine etwas spannendere Nachfrage zum Thema 15 Jahre Gerold Plassig hatte ich schon verdient, fand ich. Ja, ich habe einen kleinen Büroraum. Beides war maßlos übertrieben, sowohl Büro als auch Raum, nur klein war richtig. Sehr fein, sagte sie. Dann druckste sie ein bisschen herum und schließlich erzählte sie mir von ihrem prächtigen Kind, das sie ganz allein großgezogen hatte. Es war ein Bub, ein bereits großer Bub. Er war 14 Jahre alt. Er war ein Musterschüler, ging ins Gymnasium, hatte dort viele, 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 ja unzählige Freunde, die dafür sorgten, dass er so fest verwurzelt war, dass er sich praktisch nicht mehr vom Fleck rühren konnte. An ein halbes Jahr Somalia war für ihn nicht im Traum zu denken. Er musste in Wien bleiben. Er konnte bei ihrer Schwester Julia wohnen und war weitgehend versorgt, bis auf... »Du hast einen 14-jährigen Sohn?« fragte ich. »Ja, genau.« »Ich habe eine 15-jährige Tochter.« »Ja, ich weiß, ich kann rechnen.« Sagte sie, beziehungsweise fauchte sie wie Leslie die Siamkatze meiner Ex-Frau, wenn man ihr zu nahe kam. Ihr Bub war also weitgehend versorgt, fuhr sie fast schon übertrieben freundlich fort... Bis auf die Nachmittage, die Zeit zwischen Schule und Julia sozusagen. Ihre Schwester Julia war nämlich Tanz- oder Fitnesstrainerin oder beides und nachmittags gab sie daheim immer ihre Musikgymnastikstunden. Und da dachte Alice interessanterweise an mich, konkret an mich und meinen Büroraum. »Manuel kann dort seine Hausaufgaben machen«, sagte sie. »Manuel?« »Nein, das konnte er nicht.« Das ging nicht. Das war unmöglich. Das ließ der Chef nicht zu. Und würde er es zulassen, dann würde ich nicht zulassen, dass er es zuließ. Ich und ein 14-jähriger Bub namens Manuel, den ich weder kannte noch kennenlernen wollte, zu zweit in dieser tristen Kammer, das ging einfach nicht. Schon der Gedanke an einen Gedanken daran war denkunmöglich. »Du hast doch sicher 100 Freunde. Warum kommst du da ausgerechnet zu mir?« fragte ich. »Ich dachte, du und Manuel, das passt vielleicht.« »Ich und ein fremder 14-Jähriger? Kannst du mir einen einzigen Grund nennen, warum das passen sollte?« »Einen einzigen?« »Ja, nur einen einzigen«, wiederholte ich. »Weil du Manuels Vater bist.« »Was? Weil du Manuels Vater bist. Sag es nochmal. Weil du Manuels Vater bist. Das war tatsächlich ein Grund. Er löste bei mir eine dieser tiefen, traumatischen Krisen aus, von denen es heißt, dass man dabei in einen Schockzustand verfällt und die Fakten aus Selbstschutz von sich wegschiebt, bis sie sich irgendwann nicht mehr wegschieben lassen und in die für Katastrophen zuständigen Gehirnzellen einsickern. Die waren bei mir zum Glück in ständiger Bereitschaft. Ich saß einige Stunden bei Alice und wir tranken ein Glas Cognac. Also, es waren ein Glas und eine halbe Flasche und Alice mochte keinen Cognac. Sie saß kerzengerade auf der Sofakante und erklärte mir ausführlich, warum es besser war, dass sie mir meinen Sohn 14 Jahre lang verschwiegen hatte. Aber man konnte es auch auf eine kurze Formel bringen. Sie und Manuel hatten von mir als Vater eben in jeder Hinsicht nichts, beziehungsweise in keiner Hinsicht irgendetwas zu erwarten gehabt. Das machte mich gleichzeitig wütend und traurig. Wütend deshalb, weil man sich so etwas nicht unbedingt sagen lassen musste, als frischgebackener Vater, und traurig deshalb, weil es wahrscheinlich stimmte. Diesmal erwarteten sie aber etwas von mir, und da schaffte ich es einfach nicht, Nein zu sagen. Es ging aber ohnehin nur um 2-3 Stunden pro Tag und das über lächerliche 20 Wochen, und ich war ja auch irgendwie neugierig auf meinen Sohn. »Weiß er, dass ich sein Vater bin?«, fragte ich. »Noch nicht. Mir wäre es nämlich lieber...« »Ja, das dachte ich mir«, sagte sie. Sie hatte ihren Sohn bereits auf einen guten Freund aus alten Zeiten vorbereitet. »Sehr gut«, sagte ich. Ein erstaunliches Geschenk. Es war also der 10. Arbeitstag mit Manuel im Blickwinkel und meine Neugierde auf einen eigenen Sohn war bereits sattsam gestillt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir beide es hier noch Tage, Wochen oder gar Monate miteinander aushalten würden, und wenn ich mir sein Gesicht ansah, konnte ich mir erst recht nicht vorstellen, dass er es sich vorstellen konnte. Das Schlimmste war, dass er einfach nicht bereit war, in menschenwürdiger Weise mit mir zu kommunizieren, egal welches Thema ich wählte. »Beatles oder Stones?«, fragte ich zum Beispiel. »Das war doch die Frage für einen 14-Jährigen. Ein einziges Wort hätte mir genügt. Ich hätte sofort das Popgeschichte-Album eines halben Jahrhunderts für ihn aufgeblättert.« »Wie meinst du Beatles oder Stones?«, erwiderte er. »Welche Musik gefällt dir besser, die von den Beatles oder die von den Rolling Stones?« »Schon für diese Langversion, die klang, als würde man einem Alzheimer-Kranken einen Witz erklären, verachtete ich mich selbst.« »Muss ich darauf antworten?«, demütigte er mich weiter. »Nein, du musst nicht antworten, aber es hätte mich einfach interessiert«, erwiderte ich. »Also gut, mir gefällt beides nicht besonders.« »Was für eine Musik gefällt dir denn besonders?«, setzte ich nach. »Das kommt darauf an.« Ein Hoffnungsschimmer. »Worauf kommt es an?«, fragte ich. »Es kommt darauf an, welche Musik gerade gespielt wird.« »Ja, darauf kommt es im Grunde immer an«, erwiderte ich. Damit war das Thema beendet und ich schwor mir, nie mehr das Wort an Manuel zu richten. Und wenn er mich weiter ächtete, würde ich ihn luftdicht verpacken und per Luftpost zu seiner Mama nach Somalia schicken. Nun aber geschah etwas Außergewöhnliches, das diesen Tag für mich so nachhaltig besonders machen sollte. Norbert Kunz, mein Chef, rief mich in sein Büro. Es ging um einen Artikel in der Donnerstagsausgabe von Tag für Tag, der von mir stammte. An dieser Stelle muss ich ein bisschen ausholen, um meine Daseinsberechtigung und meine Aufgabengebiete bei der vom Großhandelskonzern Plus herausgegebenen Gratistageszeitung Tag für Tag zu erläutern. Nach meinem Absprung von der Rundschau, okay, es war eher ein Absturz als ein Absprung, holte mich Norbert Kunz zu Tag für Tag. Er hatte meine journalistische Arbeit immer sehr geschätzt. Außerdem waren sein Vater und der Papa meiner Ex-Frau Gudrun enge Freunde, die noch dazu gemeinsam Golf spielten. Man sagt ja immer, Blut sei dicker als Wasser, aber so dick wie Golf ist nicht einmal Blut. Am liebsten hätte ich in der Kulturabteilung gearbeitet. Aber erstens gab es keine, weil Tag für Tag ein weitgehend kulturloses Blatt für ein weitgehend kulturloses Publikum war, und zweitens konnte ich es mir ohnehin nicht aussuchen. Ich war für die bunten Meldungen zum Tag zuständig und betreute die Leserbriefspalte. Wenn Sie sich fragen, was es bei Leserbriefen zu betreuen gab, dann sollten Sie einmal sehen, wozu Leser von Tag für Tag fähig waren. Mein drittes Aufgabengebiet war schließlich Soziales. Das nannte ich immer, wenn mich wer fragte, was ich so tat und worüber ich schrieb. Es klang freilich sozialer und vor allem aufwendiger, als es war. Denn abgesehen von einem Seebeben mit 10.000 Toten, darunter aber bitte mindestens 5 Österreicher, war Tag für Tag kein Elend elendig genug, um etwa einer Werbeeinschaltung für Gartenlaubenheizgeräte den Platz wegzunehmen. Das Problem beim Sozialen war, dass niemand dafür inserierte und dass es also kein Geld abwarf. Denn vom Leid der Armen und Schwachen konnte sich keiner etwas abschneiden, nicht einmal die Halsabschneider vom Großhandelskonzern Plus. Deshalb wurden Sozialthemen in Dreizeiler verpackt und irgendwo zwischen den bunten Meldungen zum Tag versteckt. Umso mehr war ich überrascht, als mich Norbert Kunz nun extra zu sich bestellte, um mich auf so eine Kurznotiz anzusprechen. In der Donnerstagsausgabe hatte ich, weil mir noch eine bunte Meldung zum Tag gefehlt hatte, eine überfüllte Obdachlosenschlafstätte in Wien-Floridsdorf erwähnt, der die Subventionen gekürzt worden waren und deren ehrenamtliche Betreiber die Hälfte der Obdachlosen nun wieder auf die Straße würden setzen müssen. Norbert Kunz hatte diese Meldung mit Leuchtstift orange angestrichen und tippte mit dem Finger darauf, was nichts Gutes bedeutete. Ich erwartete, dass er mich wieder einmal darauf aufmerksam machen wollte, dass so etwas bei uns nicht ging, dass wir ein wirtschaftlich geführtes Unternehmen waren und die Finger von den Randgruppen lassen sollten, für die es eigene Zeitungen gab, von der Caritas, vom Roten Kreuz, von der Heilsarmee, von der Gruft, weiß der Teufel von wem. Aber es kam anders.